Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis.
Bei mir ist heute Katrin Rodeit und eigentlich müsste ich noch einen anderen Namen mit reinbringen. Aber Sie haben gesagt, eigentlich ist es Ihnen egal, wie ich Sie vorstelle. Erstmal schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlichen Dank.
Julia müsste ich eigentlich auch noch mit reinbringen jetzt. Julia Rodeit.
Ja, im Moment beruflich tatsächlich die Julia etwas interessanter als die Katrin.
Und wie sagen Freunde und Familie zu Ihnen?
Mittlerweile höre ich auf alles. Klar, zu mir sagt man Katrin, Freunde, Familie immer noch. Aber wenn ich jetzt unterwegs bin, dann werde ich schon auch mal mit Julia angesprochen. Und darauf höre ich mittlerweile auch.
Sehr lustig. Woher kommt es, dass wir über zwei Vornamen bei Ihnen sprechen?
Ja, ich bin Schriftstellerin. Ich habe früher Kriminalromane geschrieben als Katrin Rodeit. Und habe dann aber, so albern sich das jetzt vielleicht anhören mag, keine Lust mehr gehabt, Menschen auf dem Papier umzubringen. Und ich wollte einfach mal was Schönes kreieren, einen schönen Liebesroman schaffen und brauchte dafür ja ein anderes Pseudonym. Tatsächlich ist es so, wenn man ein Buch aufschlägt oder einen Fernsehfilm anmacht und in Erwartung eines Krimis, Tatort oder was immer, den man schauen möchte, und dann flimmert Rosamunde Pilcher über den Bildschirm, dann ist man natürlich enttäuscht. Und so war es bei mir halt auch. Also die Katrin schreibt die Krimis, und wer einen Katrin Rodeit kauft, kauft Krimis.
Wann haben Sie denn mit dem Buchschreiben überhaupt begonnen? Wann ging das los?
Da muss ich 14, 15 gewesen sein, als ich es ernsthaft tatsächlich angefangen habe, unter der Schulbank. Ich hoffe, meine Lehrerin von früher hört nicht zu. Angefangen habe ich aber tatsächlich schon sehr viel früher, in Kinderjahren eigentlich. Da habe ich mir die Schreibmaschine meiner Mutter ausgeliehen und da meine ersten Texte aufs Papier gebracht.
Das heißt, es war eigentlich immer schon da, oder?
Der Wunsch, Schriftstellerin zu werden, war, seit ich selber lesen kann, war der schon da.
Und welche Bücher haben Sie selbst so beeinflusst, dass Sie gemerkt haben, das ist eine Welt, die ist meine?
Ich bin aus einer Generation, die noch mit Enid Blyton groß geworden ist. Also meine Begleiter waren die Fünf-Freunde-Romane, die allerdings auch schon zerlesen waren von meiner Mutter. Das waren die Spannungsromane, die ich quasi als Kind gelesen habe. Aber dann ging das natürlich weiter mit Hanni und Nanni, mit Dolly, das komplette Programm. Später kamen Pferdebücher dazu, eben alles das, was ein Teenager-Mädchen so liest.
Liebesromane zu schreiben, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das jetzt einfacher, als ein Krimi anzufassen?
Tatsächlich ja, weil im Krimi wesentlich mehr Planung steckt. Da muss ich ein Verbrechen planen, das ja schon beginnt, bevor der Leser das Buch quasi zu lesen beginnt. Und da muss ich falsche Fährten legen. Da muss ich gucken, dass ich hinten alle Fäden wieder aufdrösel, dass ich dennoch Spannung drin habe, dass für den Leser irgendwas Überraschendes passiert. Natürlich leben auch die Liebesromane von Überraschung und Spannung, aber halt nicht in dem Maße wie jetzt die Kriminalromane.
Jetzt mal blöd gesagt, sind Sie ein romantischer Mensch?
Puh, schwierige Frage. Ich denke schon, dass ich ein romantischer Mensch bin. Gerade in solchen Zeiten wie im Moment, finde ich, braucht man auch ein Stück heile Welt zurück. Da kam zunächst Corona, dann der Ukraine-Krieg, jetzt geht's in Israel weiter. Das sind Dinge, die belasten einen im Alltag.
Es gibt ja das Phänomen auch beim Film, finde ich. Denn als in den Nachkriegsjahren in Deutschland alles in Schutt und Asche lag, war ein Genre ganz beliebt und der Knaller auf den Leinwänden, das waren diese glücklichen Heimatfilme. Jetzt ist der Bogen vielleicht zu groß, den ich hier spannen möchte, aber ich denke immer, wenn es in der Realität zu arg wird, freut man sich, wenn man sich in schöne Gebiete flüchten kann. Merken Sie das auch, dass die Leute die Liebesromane jetzt viel mehr fordern und lesen als die Krimis?
Ja, ich mag es tatsächlich im Moment. Ich habe ja 2017 bereits mit Liebesromanen angefangen, die zu schreiben. Da waren die Zeiten noch ein bisschen besser. Jetzt sieht es ein bisschen schlechter aus. Tatsächlich habe ich mich ja auf die deutsche Küste spezialisiert, was meine Liebesromane anbelangt. Die kamen dann zu einem Zeitpunkt, als niemand mehr in Urlaub fahren konnte, weil Corona war. Und ich glaube, dass ich den Menschen damit ein Stück weit Urlaub auf dem Papier zumindest zurückgeben konnte. Und deswegen wurden die Liebesromane, glaube ich, so erfolgreich.
Jetzt weiß ich aus unserem Vorgespräch, Sie sitzen eigentlich in der Nähe von Erbach auf einem schönen Hof. Mit Hühnern?
Ja, tatsächlich.
Wie kommt die deutsche Küste denn jetzt in Ihren Kopf?
Ja, ich bin schon immer gern gereist. Ich mag die deutsche Küste. Ich mag das Meer wesentlich lieber als die Berge. Ich gucke lieber übers Wasser in die Weite. Man wird ein Stück demütig mit der ganzen Naturgewalt, die da bisweilen auch mal herrschen kann. Wann immer es mir irgendwie möglich ist, verbringe ich eigentlich viel Zeit am Meer, was natürlich von Ulm aus betrachtet nicht so ganz einfach ist, aber wann immer es möglich ist, fahre ich irgendwo an die Küste, auf die Inseln, Sylt, Amrum, wohin auch immer.
Ich habe vorhin gesagt, wir müssen mal so ein bisschen die Highlights auch angucken. Sie haben ja durchaus, deswegen sage ich immer Bestseller-Autorin, da gab es Momente in Ihrem beruflichen Leben, die sicher nicht nur überraschend waren, sondern einfach auch von großer Freude geprägt waren. Was für Erfolge haben Sie denn mit Ihren Büchern tatsächlich erreicht, an die Sie vielleicht davor nicht so geglaubt hätten?
Ich bin ja zweigleisig gefahren. Ich habe im Verlag angefangen zu schreiben und bin aber auch ein Mensch, der sehr darauf bedacht ist, wenn ich einen Plan habe, den auch durchzuziehen. Und jetzt ist es ja so, dass die Verlage relativ viel vorschreiben, womit ich persönlich nicht ganz so gut klar kam. Ich habe für mich dann beschlossen, dass ich den Weg des Self-Publishings einschlage, also den Weg, die Bücher ohne Verlag selber zu veröffentlichen. Das hat gut funktioniert, technisch gut funktioniert, auch für mich, die ich eigentlich technisch nicht so versiert bin, aber es war alles kein Thema, hat alles geklappt. Der Erfolg kam dann über die Leser, die mir eine direkte Rückmeldung einfach gegeben haben und gesagt haben, was du machst, gefällt uns und wir möchten gerne mehr davon haben. Dann dachte ich aber tatsächlich für mein Ego, dass ich vielleicht doch wieder irgendwie einen Verlag bräuchte. Ich hatte den Verlag dann kurzfristig, es war einer der ganz großen deutschen Verlage, es war Bastei-Lübbe.
Ja, das ist, würde ich mal sagen, einer der ganz großen.
Das ist einer der ganz großen. Bastei-Lübbe hat mir einen Zweibuchvertrag gegeben, also ich hätte zwei Bücher bei Bastei-Lübbe veröffentlichen dürfen. Es hieß ursprünglich, sie haben völlig freie Hand in dem, was sie machen. Und dann habe ich angefangen, meine Entwürfe abzugeben und dann wurde da immer mehr, das Korsett immer enger geschnallt und ich immer mehr eingeschränkt. Das ging dann am Ende so weit, dass mir vorgeschrieben wurde, was meine Hauptpersonen für Schuhe zu tragen haben.
Wirklich?
Wirklich, dass ich Tiere aus dem Roman rausstreichen sollte, die ich drinnen hatte. Und da war dann für mich irgendwo ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht mehr mitgehen. Ich vermisse das, Herrin über meine eigenen Entscheidungen zu sein. Klar, ich meine, wenn ich Fehler mache, dann mache ich die auch für mich selber. Mit dem Risiko muss ich aber leben. Aber ich denke, dass ich das mittlerweile nach über 25 Jahren Berufserfahrung gut einschätzen kann, was ich selber kann und was ich nicht kann. Und dann habe ich den Vertrag bei Bastei-Lübbe aufgelöst und bin mit den Büchern zurück ins Self-Publishing gegangen. Um es kurz zu machen, die Tiere waren der Renner. Tatsächlich war dann genau das, wovon ich gesagt habe, das bleibt im Buch drin, waren die Erfolgsgaranten der Romane. Und habe jetzt alle sechs letzten Bücher auf die Bild-Bestsellerliste gebracht. Zwei davon waren auf Platz 1. Und damit habe ich im E-Book-Bereich Größen wie Kerstin Gier und Sebastian Fitzek geschlagen.
Bam.
Bam.
Damit, würde ich sagen, gab es ein Statement.
Damit gab es ein Statement und aus dem Grund muss ich sagen, ich glaube, ich war mit dem Self-Publishing nicht so schlecht.
Krimis kamen schon aus Ihrer Feder und schreiben Sie überhaupt mit Füllfederhalter?
Nein.
Ich gerne übrigens. Wir schreiben uns mal Briefe, dann kommt das vielleicht wieder.
Die Frage ist, ob man die lesen kann. Meine Kinder amüsieren sich königlich über mein Schriftbild und mein Mann verzweifelt regelmäßig, wenn ich ihn zum Einkaufen schicke.
Ja, ich kritzel ja immer, während ich so Interviews mache, nebenbei auf den Zettel. Ne? Und manchmal ist es auch so, dass ich dann rausgehe aus dem Studio und mir denke, was habe ich mir denn da jetzt eigentlich notiert? Ich kann es auch nicht mehr lesen. Aber gut, sei es drum. Jetzt lassen Sie uns mal über ein weißes Blatt Papier sprechen. Mittlerweile sind es ja die Liebesromane, die weggehen wie warme Semmeln, würde ich es jetzt einfach mal so behaupten. Waren mehrfach auf der Bild-Bestsellerliste, haben es auf Platz 1 geschafft und kriegen ja auch das Feedback ohne großen Verlag, den Sie absichtlich wieder verlassen haben, dass Sie alles richtig gemacht haben mit Ihren Liebesromanen und alles richtig machen. Da ist also jetzt das letzte Buch erschienen, Alles ist wunderbar. Und dann sitzt die Julia Rodey zu Hause und möchte ein neues Buch schreiben. Was muss passieren, dass da Geschichten, Buchstaben und weiß ich nicht, irgendwas auf ein Blatt Papier kommt?
Also ich brauche für mich ein gewisses Wohlfühlambiente. Das bedeutet, ich brauche einen für mich abgeschlossenen Raum, wo ich auch nicht gestört werden darf. Ich brauche ausreichend Kaffee oder Tee. Das hängt je nach Stimmungslage ab. Aber dann brauche ich sehr viel Disziplin, weil den Luxus zu warten, bis die Muse mich küsst, kann ich mir tatsächlich nicht leisten. Das heißt, ich fange an zu arbeiten, wie jeder andere normale Mensch auch. Morgens um 8, manchmal um 7:30, manchmal auch schon um 5, wenn ich früh wach bin. Und dann sitze ich da und beginne zu schreiben. Und das ist nicht romantisch. Ich plane jeden Roman vorneweg. Der wird eigentlich schon komplett durchgeplant von Anfang bis Ende. Setze ich mir so Wegmarken, auf die ich hinarbeite. Und wie ich von A nach B komme, das überlasse ich dann meistens meiner Intuition beim Schreiben, weil ich sonst auch gelangweilt von der eigenen Geschichte bin.
Ja, ja, weil sonst wird das ja einfach nur ein Runterschreiben und nicht mehr ein Reinschreiben.
Genau.
Sie haben vorhin gesagt, die Verlage, die schreiben ziemlich viel vor. Jetzt ist trotzdem das Risiko, weiß und denke ich mir, bei so Self-Publishing-Geschichten, dass das einfach keiner mitbekommt oder dass man auch vielleicht ein bisschen belächelt wird, weil ich glaube, und so sieht es auf jeden Fall aus, es gibt ziemlich viele Menschen, die sich auf einmal selbst verlegen, weil es halt diese Plattformen gibt. Das ist nicht immer ein Garant dafür, dass es auch was Lesbares ist, würde ich jetzt mal behaupten. Wie schafft man denn da seinen Weg auf eine Bild-Bestsellerliste zum Beispiel?
Also das A und O ist wie bei jedem anderen Produkt auch, dass man Qualität abliefert. Mir kommt hier zugute, dass ich im früheren Leben BWL studiert habe und da auch in dem Bereich gearbeitet habe, sehr trocken also. Aber ein gewisses Maß an Qualität muss ich natürlich meinen Kunden anbieten, wie jeder andere, der ein neues Produkt auf den Markt bringt auch. Ich muss halt das, was ich nicht kann, muss ich outsourcen, wie in jeder Firma auch. Das sind zum Beispiel Cover. Bei mir wird niemals ein Manuskript in die Buchhandlung kommen, das nicht lektoriert und nicht korrigiert ist, weil das einfach Dinge sind, die ich nicht kann. Ich muss professionell arbeiten und versuchen, das Bestmögliche eben zu machen, was ich kann, und den Rest gebe ich weg.
Und nochmal, Self-Publishing war der richtige Weg. Was steht denn jetzt als nächstes an bei Ihnen?
Ja, ich darf drüber reden. Seit gestern ist die Tinte auf dem Papier trocken. Ich habe einen Verlag gewonnen für mich, der mich machen lässt. Also der Verlag lässt mich meine E-Books weiterhin selber produzieren, so wie ich das möchte. Aber er übernimmt für mich die Rechte am gedruckten Buch und bringt somit die gedruckten Bücher endlich wieder in die Buchhandlungen, sodass jeder nicht nur bei Amazon das Buch kaufen kann, sondern hier auch in der örtlichen Buchhandlung, beim kleinen Buchhändler vor Ort, was mir immer ein Anliegen war, die auch mit zu unterstützen. Und damit habe ich jetzt einen Verlag gewonnen, der genau das möglich macht und wo es vielleicht dann auch mal wieder machbar ist, Lesungen zu machen.
Liebe Frau Rodert, was empfehlen Sie jetzt Menschen, die zuhören und sagen, ach, ich habe doch auch so viele schöne Geschichten schon und traue mich aber nicht zu schreiben oder daran zu glauben, dass ich damit Erfolg habe. Was würden Sie denen jetzt mitgeben?
Anfangen. Wirklich anfangen und den Glauben an sich selber nicht verlieren. Ich habe sicherlich 10 unveröffentlichte Manuskripte in der Schublade liegen, die auch niemals das Licht der Welt erblicken werden, aber die 10 waren nötig, um den Weg einzuschlagen. Also kann ich nur sagen, mit dem Spruch, den ich als Kind noch übrig hatte, tue es direkt, denn morgen ist nie.
Besser könnte man ja ein Interview gar nicht beenden jetzt. Vielen Dank für diesen tollen philosophischen Schlusssatz. Freue mich, wenn Sie vielleicht ja auch als Weihnachtsgeschenk bald einen Liebesroman oder auch einen Krimi, kann man ja immer noch auch noch lesen von Ihnen, entweder von Katrin oder von Julia Rodert in den Händen halten. Beides ist unsere Bestseller-Autorin aus der Region. Ja, und vielen Dank, dass Sie uns so schöne Einblicke gegeben haben in Ihr Schriftstellerinnenleben. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit dem, was jetzt da noch kommt. Und dann sehen wir uns vielleicht mal bei einer Lesung.
Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank.
Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Gander.
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis. Donau 3.